Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann haben wir die Daumen hoch und wir sind alle wieder dabei bei Frisch serviert. Neue Folge, neue Ausgabe. Im neuen Jahr sagen wir gar nicht, wir sind ja schon eine ganze Zeit dabei und haben schon ordentlich hier an einiges an Inhalten geliefert. Wir, das ist zum einen der Christian Käse. Hallo Christian.
Servus Arne.
Dann haben wir den Ronald Gebhardt mit dabei in bewährter Manier. Hallo Ronald.
Hallo.
Und wir reden heute über die Organschaft, sodass der Maximilian Reppel mit dabei ist, den wir aus der Vergangenheit kennen. Hallo Max.
Hallo in die Runde.
Und natürlich Herrn Reglern, weil ich jetzt auch gerade sehe, der Asen Sprenger, der war nie gerne eingebunden werden möchte. Unser Produktionsleiter, da lächelt er an der Stelle, hält die Hand vors Auge. Keine Sorge, Asen, schön, dass du dabei bist und dass du alles schneidest. Ja, wir haben heute unseren Kessel Buntes und haben wirklich, glaube ich, viele spannende Themen mit dabei. Ich gebe mal einen kurzen Überblick zunächst. BfH hat entschieden, 1 der 37 aus 22, eine Entscheidung, die sicherlich noch einiges an Aufmerksamkeit nach sich ziehen wird zur Durchführung, der tatsächlichen Durchführung eines EAV. Den Teil, deswegen haben wir, wie gesagt, den Max dabei. Dann wollen wir etwas zum BfH-Urteil 1 der 40 aus 23 sagen, zum Korrespondenzprinzip. Das werde ich machen, auch da eine bemerkenswerte Entscheidung. Und dann geht es nochmal um die Frage der Kapitalertragssteuerbelastung in bestimmten Konstellationen, nämlich dann, wenn die ausstehende deutsche Gesellschaft disregarded ist nach US-Steuerrecht. Da wird man sich zuerst fragen, was soll uns das denn interessieren? Habe ich auch lange Zeit gedacht, aber da gibt es jetzt Beobachtungen in der, ich nenne es jetzt mal, vereinzelten Verwaltungspraxis, die vielleicht gar nicht mehr so vereinzelt ist. Das ist das Bundeszentralamt, da ist der Ronald noch mit dabei. Und dann last, aber definitely not least, Christian, willst du noch ein bisschen was zum ausländischen Steuerrecht und einigen Entwicklungen geben? Da steigen wir dann nochmal später vertiefter ein. Also viel dabei. Und ich würde sagen, bevor uns die Zeit wegläuft, Max, fang du doch bitte einfach mal an und erzähl uns, was der BfH da so entschieden hat und was die Implikationen für die Steuerpflichtigen sind.
Sehr gerne. Vielen Dank, Arne. Ja, durchaus eine sehr, sehr wichtige Entscheidung aus dem Bereich der Organschaft, der ertragsteuerlichen Organschaft, die ich mitgebracht habe. Und zwar hat der BfH am 12. März eine Entscheidung aus Ende letzten Jahres, 1/37/22, veröffentlicht. Und in dieser Entscheidung befasst sich der BfH mit der Durchführung von Ergebnisabführungsverträgen und erstmals auch höchstrichterlich hier mit der tatsächlichen Durchführung des EAV, also mit der Zahlung und hier eben mit der zeitlichen Schiene dieser Zahlung, innerhalb welcher Frist also diese Durchführung eben hier zu erfolgen hat. Und im Anschluss an das vorinstanzliche FG Köln hält der BfH hier eben eine zeitnahe Erfüllung der sich aus dem Gewinnabführungsvertrag ergebenden Ansprüche für erforderlich, wobei er eben als zeitnah einen Zeitraum von 12 Monaten hier gewählt hat. Und begründet wird dies vom Ersten Senat mit einem Verweis auf § 355 Absatz 2 HGB, nachdem bei Kontokorrentverhältnissen regelmäßig nach 12 Monaten ein Rechnungsabschluss vorzusehen sei. Diese Entscheidung ist für die Praxis sehr, sehr anspruchsvoll in der Umsetzung, denn bisweilen muss man sagen, gab es im überwiegenden Teil des Schrifttums die Auffassung, dass sich die aus dem EAV sich ergebenden Verpflichtungen eben bis zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung beziehungsweise am angemessenen Zeitpunkt danach auch noch erfüllen kann. Denn im Gesetz, namentlich in § 14 fortfolgende, da findet man eben keine Vorgaben zur Zeitschiene der Erfüllung. Und 14.1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, der eben die Durchführung des Gewinnabführungsvertrages hier eben adressiert, enthält hier eben schlicht keine Fristangabe. Ja, in der Literatur gab es aber auch eben den Hinweis auf eine Verwaltungsauffassung, die eben von einer zeitnahen Erfüllung spricht. Ja, verschriftlicht gab es die eben auch nicht. Weder eine Richtlinienfundstelle noch ein BMF-Schreiben waren hier zu finden. Daher eben hier für die Praxis natürlich sehr, sehr bemerkenswert und ja, sicherlich auch vor die ein oder andere Anforderung stellend in der Umsetzung. Man kann sich hier eben an der Stelle, bevor ich noch zu den zwei weiteren wesentlichen Punkten der Entscheidung komme, ja, kann man nur hoffen, dass hier entweder das BMF oder eben der Gesetzgeber sich bemüßigt fühlen, hier einen Übergang zu schaffen. Ja, denn jetzt einfach vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, das ist gerade in Zeiten der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für die Unternehmen natürlich sehr, sehr schlecht muss, um das mal platt zu sagen. Ne? Aber vielleicht noch zu den zwei Punkten, die ich noch mitgeben möchte an der Stelle, nämlich auch zu der Frage der Zweistufigkeit der tatsächlichen Erfüllung von Gewinnabführungsverträgen. Hier bestätigt der BFH seine Rechtsprechung. Man darf nämlich nicht vergessen, die Ansprüche aus dem Ergebnisabführungsvertrag müssen auch in einem ersten Schritt bilanziell in den Jahresabschlüssen, zumindest der Organgesellschaft, wohl auch des Organträgers, da ist die Rechtsprechung nicht ganz so eindeutig, bilanziert, gebucht werden, dann richtig erfasst werden. Hier etwas relativ nicht Überraschendes, dennoch Erfreuliches, es so konkret einmal hier vorzufinden. Man muss hier keine Extraposition, Verpflichtung aus Gewinnabführung ausweisen, so der BFH. Ihm reichte es im Streitfall, dass man eben eine Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter ausgewiesen hat, konsolidiert. Man muss aber dazu sagen, aus entsprechenden Kontennachweisen muss man nachvollziehen können, dass sich diese Verbindlichkeiten eben aus dem ERV ergeben. Aber dann, und das ist zu begrüßen, muss man eben hier keinen Einzelausweis der Gewinnabführungsverpflichtung im Abschluss haben. Das ist auch eine wesentliche Frage für die Praxis und dann auch eine wesentliche Frage, die Erfüllung über Verrechnungskonten als Erfüllungssurrogat, denn eigentlich sind die Verpflichtungen aus dem ERV natürlich auf Geldzahlung hier entsprechend gerichtet. Aber eine solche Erfüllung über Verrechnungskonten hält der BFH nach wie vor für möglich. Im Streitfall ist eine solche Erfüllung aber nicht geglückt, denn dieses sogenannte Verrechnungskonto, das beherbergte eben nur die Verpflichtungen aus dem ERV. Es gab keine entsprechenden Gegenforderungen, die man irgendwo hätte als Ausgleich heranziehen können. Es gab keine Einzahlungen, die irgendwie auf den Ausgleich gerichtet waren. Und es gab eben auch, der BFH schließt hier den Kreis zu den Kontokorrentkonten, es gab keinen entsprechenden Rechnungsabschluss, der regelmäßig zu erfolgen hat. Das alles sind halt Voraussetzungen für die tatsächliche Erfüllung der Verpflichtungen. Ja, das hier vielleicht noch als Vervollständigung der Ausführung zum Urteil. Und als abschließenden Satz vielleicht sehr schade eigentlich, dass man hier die Zeitschiene anreißen musste, denn es gibt ja auch noch den Gewinnabführungsvertrag, der im Streitfall ja, zumindest nicht ganz so toll ausgestaltet war und hier eben auch schon hätte dazu führen können, dass das FG Köln aus anderen Gründen hier entsprechend die Organschaft versagt. Der BFH thematisiert das hier nicht weiter aufgrund der vorinstanzlichen Befassung. Aber ja, nun haben wir diese Entscheidung leider in der Welt.
Ja, so ist es. Also die Entscheidung ist ja lange Zeit erwartet worden und wurde schon so ein bisschen fast gefürchtet. Literatur hatte teilweise ja da versucht, großzügige Maßstäbe anzuwenden. Jetzt hat der BFH doch, ja, wie soll ich sagen, sich ein bisschen stärker doch an dem Wort dort orientiert. Christian, deine Bewertung dazu ist sicherlich, also kann ich nur sagen, bei uns so, dass wir den Eindruck haben, dass doch viele, der Max hat es angedeutet, davon betroffen sein könnten und vielleicht auch solche Unternehmen, die vielleicht sowieso schon wirtschaftlich in einer gewissen schwierigen Lage sind. Was kann man da jetzt eigentlich daraus für Lehren ziehen? Also zum einen natürlich anwenden, zukünftig, wenn man eben kann, wahrscheinlich im Idealfall ist dann die Frage, am besten Cash wirklich bewegen oder ein klares Surrogat dann eben wählen, wo man dann sieht, dass dann also wirklich eine Wandlung erfolgt. Aufpassen bei Verlustübernahmen natürlich, Stichwort Wertheitigkeit und Ähnlichem. Aber jetzt neben diesen praktischen Anwendungsfragen, wo man als Praktiker stärker drauf schauen kann, brauchen wir da jetzt eine Übergangsregelung vielleicht irgendwo vom BMF, wenn das zu viele Auswirkungen hat in der jetzigen Lage? Brauchen wir überhaupt noch so ein ERV, wenn ich das jetzt so irgendwie alles sehe?
Ich meine, es ist ja ein Thema, was seit vielen Jahren diskutiert wird. Braucht man den ERV noch? Wir sind das einzige Land weltweit, was mittlerweile sich noch einen Ergebnisabführungsvertrag als Voraussetzung der Gruppenbesteuerung gönnt. Alle Länder, die eine Gruppenbesteuerung vorhalten, haben darauf verzichtet mittlerweile. Was Konsequenzen aus wären, wenn man ERV aufgibt, ob man mit einer Beteiligungsschwelle nach oben gehen müsste. Auch da sieht man ein diverses Bild, wenn man durch die Länder geht. Meistens liegt dann die Beteiligungsschwelle etwas höher. Gibt aber durchaus Länder, die eine Gruppe auch schon ohne ERV bei ab 50%+ zulassen. Das Ganze ist aufgerissen worden in der Expertenkommission, die ja noch unter der alten Bundesregierung vom Finanzminister Lindner eingesetzt worden ist. Aber wie man immer hört aus dem BMF, trotzdem sind die Arbeiten nicht verbrannt, nur weil sie von einem liberalen Finanzminister initiiert wurden, sondern die werden durchaus noch berücksichtigt. Ist auf der Agenda des BDI, ist ein Teil auch der Vereinfachung, die der BDI fordert. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, weil Max hat zu Recht gesagt, Eigentlich sollte man doch die wirtschaftliche Gesamtsituation im Blick nehmen. Aber das ist etwas, was ein Gericht fairerweise nur im Rahmen der Auslegung machen kann. Und wenn die Auslegung halt klar in die Richtung geht, und sonst hätte der BfH so nicht entschieden, man kann da jetzt dann technisch drüber streiten, wie immer, aber dann ist es okay aus meiner Sicht, dass man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt. Das ist was, was der Gesetzgeber machen sollte. Auch die Finanzverwaltung ist ja an das Recht und Gesetz gebunden und kann da natürlich im Rahmen von Ermessensausübungen wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigen. Also da ist der Gesetzgeber aufgerufen. Es gibt Blaupausen dafür. Ich glaube auch nicht, dass es Übergangsproblematiken gibt, wenn man jetzt auf den ERV verzichten würde, die unlösbar wären. Man kann sich ja auch für den Übergangszeitraum ein optionales Modell vorstellen. Also wer noch im ERV ist und ihn fortführen möchte, kann das machen. Ist keine echte Vereinfachung für die Verwaltung, aber kann natürlich so Übergangszeiträume stressfreier gestalten. Und für alle aktuell Betroffenen ist es ein weiteres Indiz dafür, dass man den ERV ernst nehmen muss und dass er, man sagt ja ungern dummen Steuer, das ist vielleicht auch so eine unvorsichtigen oder unaufmerksamen Steuer. Ja? Wer halt irgendwie da laissez-faire macht und das aus dem Blick gerät. Und das ist halt nun mal, wenn ich wirtschaftliche Probleme habe, dann kümmere ich mich halt um andere Sachen als die B-Note beim Eiskunstlaufen. Ja? Und dass ich das Ding so richtig schön ordentlich durchgeführt habe, weil ich nämlich gerade ums Überleben kämpfe. Und deswegen ist der Gesetzgeber aufgerufen und man kann allen Betroffenen nur sagen, werdet über eure Verbände aktiv. Da ist ein bisschen Bewegung zu erkennen und da kann man wahrscheinlich was wuppen.
Ich glaube, das hast du schön zusammengefasst. Und ans BMF, dass man hier vielleicht nochmal sagt, für die alten Jahre vielleicht noch eine Übergangszeit einzuräumen. Schauen wir mal jetzt, ne, was da passiert. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass es die Wünsche auch gibt, ne, aus der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob PDI sich das schon so positioniert hat, aber...
Nein, haben wir noch nicht. Ich sage jetzt mal wir. Das ist nochmal, wie ich da schon vereinnahmt worden bin. Kann man natürlich machen. Und würde, wenn es ein neues Regime gibt, dann würde das natürlich auch so eine Übergangsregelung unterstützen. Ne? Weil, also wenn ich davon eh weggehe, dann kann ich mir auch die Frage stellen, warum muss ich jetzt das nochmal in aller Schärfe durchexerzieren für noch nicht abgeschlossene Betriebsprüfungszeiträume. Das ist sicherlich, was man isoliert fordern kann und was aber auch in Konzert mit einer Forderung nach einer Gesamtreform gut geht.
Also spannend auf jeden Fall. Ich gucke mal Max, Ronald an. Aus eurer Sicht noch was zu ergänzen gilt oder?
Von meiner Seite nicht.
Das kann keiner sehen, aber der Ronald hat ganz, ganz offensichtlich gegähnt. Der gähnt immer bei so Policy-Ausführungen. Der will nur harte technische Sachen diskutieren, Arne.
Okay, na, da sind wir ja richtig beim nächsten Thema an der Stelle. Dann gehen wir mal rüber und gucken, dass der Ronald hier nicht einschläft an der Stelle. Nein, das ist Scherz beiseite. BfH 1R40 aus 23, 8b3 Satz 4. Und da muss ich sagen, die Entscheidung spreche ich sehr gerne, weil es sozusagen nach langer Zeit dann doch nochmal was ist, wo man nach viel Prügel dann doch nochmal ein bisschen Salbe auf die Seele bekommt. Worum ging es? Es ging um einen Fall, wo Anteile eingelegt wurden in eine Gesellschaft und die Frage ist, wie eine verdeckte Einlage, es wurden nämlich keine Anteile dagegen ausgegeben, wie die bei der aufnehmenden Gesellschaft zu behandeln war. Und jetzt war hier die Besonderheit, dass bei dem Einlegenden die eigentlich gebotene Einlage zum Teilwert und die Bewertung zum Teilwert nicht vollzogen wurde, weil die ja einfach nicht zum Teilwert eben bewertet wurde, aus welchen Gründen auch immer. Und die Bescheide waren bestandskräftig, man konnte also das nicht nachvollziehen. Offenbar war auch 32a KSDG nicht einschlägig, der da jetzt also bestimmte korrespondierende verfahrensrechtliche Behandlungen auch erlaubt. Und ja, es ging um die Frage, was passiert bei der aufnehmenden Gesellschaft. Und die Frage, die dann hochkam, ist eine, die lange Zeit die Praxis betrieben hat, nämlich die Frage, ob wir hier im sogenannten Korrespondenzprinzip sind. 8 Absatz 3 Satz 4 in dem Fall war es an der Stelle. Und da kann man jetzt direkt vielleicht ohne große Umwege mal aufs Ziel zusteuern. Der BfH kam dazu und sagte, das ist nicht der Fall. Und das fand ich bemerkenswert, weil wir haben ja bekanntermaßen in der Abgrenzung zwischen Gesellschaft und Gesellschaftersphäre es so, dass Einkommensminderung verhinderte Vermögensmehrungen, dass die im Grunde genommen das Einkommen nicht berühren dürfen, ich also deswegen abgrenze. Und der BfH erkennt das auch grundsätzlich an, dass es natürlich der Fall ist, kommt aber dazu im Korrespondenzprinzip, sich im Wortlaut die verhinderte Vermögensmehrung entsprechend nicht wiederfindet und dementsprechend auch hier nicht einschlägig ist. Und das ist an der Stelle, finde ich, schon bemerkenswert. Ich halte es auch für komplett richtig. Das habe ich, das ist ja natürlich schön, kann man sagen, schon im Jahr 2008 mit einem Kollegen, dem Simon Rometzky, vertreten in einem Beitrag. Habe es dann in unserem Kommentar auch weiter fortgeführt. Und ich glaube, ich habe da über Jahre hinweg Prügel bekommen. Trotzdem bin ich nicht eingeknippt und manchmal hilft es ja vielleicht auch. Der BfH hat das natürlich jetzt auch richtig entschieden. Und ich glaube, das Argument, was immer im Raum stand, war letztlich, dass der Wortlaut das nicht entsprechend auch hergibt. und jetzt hier so entschieden. Und das hat natürlich viele Bewandtnisse. Ich sage mal auch die ausländischen Umwandlungen beispielsweise, die fallen damit drunter. Unter diese Fragestellung, also wenn ausländische Umwandlungen nicht vergleichbar sind, hatten wir immer diese Fragen, ob die verwendeten Vermögensmehrungen zu VGA ins Inland führen, die nach dem Korrespondenzprinzip dann erfasst werden. Ich unterstelle, wie man merkt, dass diese Entscheidung dann natürlich auch eine Bewandtnis hat für den 8b1 Satz 2. Das können wir gleich auch nochmal diskutieren, ob man das so sehen muss. Ich persönlich glaube, das müsste eigentlich übertragbar sein. 8.3 Satz 4 ist ja die verdeckte Einlage von oben in die Gesellschaft rein. Ich kann jetzt nicht erkennen, warum das beim VGA von der Tochter an die Mutter anders sein sollte. Von daher glaube ich, dass das hier zur Anwendung kommen sollte. Ich bin übrigens nicht der Ansicht, so anders als einige Berufskollegen, die das ja auch in LinkedIn-Posts vollzogen haben, dass das eine Bedeutung haben kann dann für den 1a-STG. Da gibt es einige, die den Wortlaut nehmen und sagen, das müsste ja genauso gelten. Da bin ich dezidiert anderer Ansicht, weil das ist einfach eine Norm, wie der VGA versucht, die Vermögenssphären abzugrenzen. Und da bin ich jetzt mir auch vom Wortlaut nicht so sicher, dass man das hier so übertragen kann. Also da würde ich eher davon ausgehen, dass verwendete Vermögensmehrungen, die dann übrigens, muss man auch nochmal sagen, ja auch den anderen Korrekturregimen nochmal unterfallen. Also die VGA-Effekte eines, die ja vorrangig zu prüfen. Aber das nur als Seitenbemerkung. Frage Christian, Ronald, Max, sehe ich das falsch? Also viele Probleme sind abgeräumt dann, ne? Diese ausländischen Umwandlungen, glaube ich, die nicht vergleichbar sind, die dürften eigentlich gar kein Thema mehr sein. Auch die ganzen Sorgen, die man hatte bei Umstrukturierung, wenn im Ausland was nicht behandelt wird, da sind viele Sachen dann weg, weil das sind immer nur vermögende Vermögensmehrung gewesen. Also so gesehen muss man sagen, einfach mal hier ein Fest, dass der BfH mal richtig im Wortlaut entschieden hat. Und spannende Frage natürlich, was macht der Gesetzgeber, will der dabei gehen und das jetzt wieder reinnehmen, das ist die andere Frage. Ne? Also viele Fragen, ich gucke mal in eure Runde, ja. Ronald wollte was sagen und dann Christian, ne?
Also ich sehe das ganz genauso, dass da Einkommensminderung ist halt ja eigentlich gedacht, da es wird was abgezogen bei dem einen und deswegen muss es bei dem anderen voll steuerpflichtig sein. Das ist ja eigentlich sozusagen die Grundidee. Und das nur so als Ergänzung, was ja eigentlich der Kern des Korrespondenzprinzips an der Stelle sozusagen dann am Ende des Tages ist. Das ist so das eine. Und das andere sagt der BfH ja, die stillen Reserven, die da quasi jetzt, ich sag mal, übertragen werden, die werden ja später besteuert. Das sagt der BfH ja auch mal, die sind ja nicht weg, sondern die werden dann eben besteuert. Was es auch rechtfertigt, dann nicht zuzugreifen. Und das ist sozusagen das eine. Und das andere ist ja nochmal, wir haben ja auch den 8b1 Satz 2 seit dem ATAD-Umsetzungsgesetz in der Hinzurechnungsbesteuerung. Wir haben ja sozusagen Dividenden eigentlich ja aktiv im ASDG, aber es sei denn, es liegt eine Einkommensminderung vor, dann sind sie eben passiv. Und da haben wir uns ja schon immer gefragt, ist das eigentlich auch die verhinderte Einkommenserhöhung? Ist die sozusagen tatbestandlich, führt die dazu, dass ich passive Dividenden im ASDG habe? Und da müssen wir jetzt sagen, nee, haben wir dann eben nicht. Und das löst aus meiner Sicht auch viele Probleme im ASDG. Also das ist im Grunde gleichlaufend, wie das 8b1 Satz 2 nicht greift, dass das bei der letztlich ja im ASDG gespiegelt ist. Von daher sind da tatsächlich viele Probleme, die sich in der Praxis so auftauchen, wären dann damit erledigt, wenn man die Entscheidung eben auf diese anderen Korrespondenzprinzipien entsprechend überträgt.
Ja, Christian, gar keine Eingabe für BDI mehr, die man jetzt machen müsste an der Stelle. Der BfH alles gelöst. Es sei denn, der Gesetzgeber geht nochmal bei. Ja?
Verdammt, ich weiß auch nicht. Also wenn man keine Eingabe schreiben kann, dann ist ja irgendwie die ganze Woche inhaltsleer. Der Ronald hat super zusammengefasst. Ich halte die Entscheidung auch für richtig. Mir war gar nicht bewusst, dass du das schon irgendwie im Kindergarten vertreten hast, Arne. Aber das macht die Sache natürlich nicht falsch, sondern desto richtiger. Aus meiner Sicht, wie Ronald ausgeführt hat, viele Probleme werden gelöst. Das ist auf jeden Fall eine absolut zu begrüßende Entscheidung, die in die richtige Richtung geht.
Also von daher freut man sich einmal hier BfH auch in neuer Besetzung mit dem neuen Vorsitzenden. Jetzt ist, muss man sagen, die ERV-Entscheidung für den Steuerpflichtigen natürlich nicht so vorteilhaft, aber auf der anderen Seite vielleicht einfach auch sehr konsequent einfach mal heruntergeprüft und von daher vielleicht eine gewisse Verlässlichkeit, die da jetzt auch weiterhin natürlich in der Besetzung dieses Senats zu verzeichnen ist. Also von daher diese beiden Entscheidungen jetzt hier mal angereicht. Und ja, jetzt gehen wir von der Rechtsprechung zur Verwaltungspraxis, Ronald. Da wird es jetzt wieder natürlich auch interessant. Da gibt es neue interessante Thesen, die wir dort sehen, die diskutiert werden. Ich muss dazu sagen, das ist hier nur eine Momentaufnahme. Wir wollen jetzt da gar nicht den Eindruck erwecken, als wenn da jetzt die Würfel endgültig, glaube ich, gefallen sind. Ich glaube, wir sind noch nicht so ganz klar, ob das jetzt hier ein endgültiger Status ist, aber es ist eine Momentaufnahme, was man eben erkennen kann in der Verwaltungspraxis in einigen Fallkonstellationen. Jetzt bin ich so mystisch, wie ich da mich ranschleiche. Ronald, worum geht es denn da jetzt eigentlich? Ja?
Sehr gerne. Also es geht im Grunde um einen sehr einfach beschriebenen Fall, der aber viele Probleme mit sich bringt. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine US Inc., die ist einheitlich Kapitalgesellschaft für Deutsche und für US-Zwecke und die hält jetzt Anteile an einer deutschen GmbH. Diese deutsche GmbH ist für US-Zwecke disregarded oder gecheckt oder wie auch immer man es nennen möchte. Also letzten Endes für US-Zwecke ist diese deutsche GmbH eine Betriebsstätte und auch eine Anrechnungsbetriebsstätte. Die Amerikaner stellen ja bekanntlich ausländische Betriebsstätten nicht frei. Das heißt, die Amerikaner besteuern sozusagen laufend die Einkünfte der deutschen GmbH. Aber, und da kommt jetzt der Punkt, der den Stein ins Rollen gebracht hat, die Ausschüttung, die die GmbH dann leistet an die Inc., die ist natürlich aus US-Sicht sowas wie eine Entnahme aus einer Betriebsstätte und damit unsichtbar. Das heißt, die Amerikaner ersetzen im Grunde genommen die Besteuerung der Dividende, die wir eigentlich ja erwarten würden aus deutscher Sicht, ersetzen sie sozusagen mit einer laufenden Besteuerung der GmbH-Gewinne im Wege der, ich sag mal, Anrechnungsbetriebsstätte aus US-Sicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt diese Ausschüttung aus der GmbH an die US Inc. getätigt wird, will man natürlich die 25% plus Soli gerne nach dem DBA mit den USA auf null reduzieren. Und die Frage ist, ist das denn möglich? Und bisher hätte man, ich sag mal so bis Herbst 25 gedacht, selbstverständlich, die US Inc. ist ansässig. Es handelt sich auch um eine Dividende nach Artikel 10. Das ist ja auch Sache des Quellenstaates. Gibt es ja auch einen DBA-Kommentar einer der Anwesenden, wo das schön beschrieben ist, wie das funktioniert mit Artikel 10. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, rausgeflogen. Kann das sein? Nee, doch nicht. Okay. Ihr wart gerade so wegson, dass das aussah, als wäre ich rausgeflogen.
Wir erstarren in Ehrfurcht vor dir, Ronald, deswegen.
Also ich wollte gerade sagen, wir sind alle eingeschlafen, aber okay.
Ja, das sah ein bisschen aus wie ein Wachsfigurenkabinett von Frisch serviert hier gerade. Zurück zum Punkt, also das Lob nochmal an den Herausgeber, das Wassermeier. Artikel 10 sagt ja, dass der Quellenstaat letztlich die Qualifikation des Quellenstaats für die Dividende relevant ist. Also wir haben, die US-Inc. nochmal ist ansässig, es ist eine Dividende. Und trotzdem will das Bundeszentralamt für Steuern sagen, es gibt hier keine Entlastung, weder im Freistellungs- noch im Erstattungsverfahren, mit dem Argument, dass die Dividende ja nicht sichtbar wäre aus US-Sicht. Also ich sage mal etwas eindimensional, etwas brutal gesagt, nur auf den Zeitpunkt der Ausschüttung guckend, obwohl natürlich vorab die Einkünfte schon in den USA besteuert wurden. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welcher Vorschrift lässt sich das denn eigentlich rechtfertigen, diese Sichtweise? Das BZST fing ursprünglich, glaube ich, mal an, mit Artikel 1 Absatz 7 DBA USA zu hantieren, der ja im Grunde die Hybridität des Empfängers im Blick hat. Und der Empfänger ist bei uns ja nicht hybrid. Gleichermaßen wurde mit 50d Absatz 11a ESTG, der ja im Grunde die verfahrensrechtliche Umsetzung letzten Endes solcher Vorschriften wie 1 Absatz 7 DBA USA ist, hantiert, der aber auch nur die Hybridität des Empfängers im Blick hat. Noch vielleicht als Seitenbemerkung, das kann man ja, glaube ich, sagen, heute, letzte Woche, war eine mündliche Verhandlung beim BFH, wo es auch um 50d Absatz 11a ging, wo, glaube ich, rauskommen könnte, wenn man das so hört, dass die Vorschrift verfahrensrechtlich auszulegen ist. Das wissen wir aber nicht so genau, das klang so ein bisschen danach. Aber darum geht es jetzt, glaube ich, gar nicht, weil die Vorschrift ist ja nicht einschlägig. Und dann wurde vom BZST nochmal der 50d Absatz 14 ausgepackt. Das ist eine Vorschrift, die Qualifikationskonflikte im Zusammenhang mit der Körperschaftsteueroption nach 1a KStG behandelt. Der ist natürlich auch nicht einschlägig. So, man fragt sich jetzt so ein bisschen für diese Konstellation, wo jetzt eigentlich die Rechtsgrundlage ist und ob man sich, und das können wir ja vielleicht mal diskutieren, steuerpolitisch ist ja nicht so meins, aber vielleicht ja eures, ob man sich tatsächlich überlegt hat, ob sozusagen die faktische Nichtanwendung des Doppelbesteuerungsabkommens mit den USA, also indem man faktisch einen verwaltungsseitigen Treaty Override hier installiert, der nicht kenntlich gemacht ist, gibt ja keine, es steht ja nirgendwo ungeachtet des Abkommens, ist bei Ausschüttungen von disregarded GmbHs die Abkommensberechtigung zu versagen des Empfängers. Ob man sich ernsthaft jetzt in der aktuellen internationalpolitischen Gemengelage hier in Deutschland sozusagen unattraktiv machen möchte als Investitionsstandort und faktisch nicht DBA-Fälle im Verhältnis mit den USA produzieren möchte. Das können wir ja vielleicht mal diskutieren.
Ja, das ist jetzt, ich glaube nicht, dass das jemand so sagen würde, dass man das ins Verhältnis der USA herstellen wollte, aber trotzdem sehr schön überspitzt formuliert. Ronald, das ist ja rhetorisch immer auch mal so eine schöne Sache. Ja, also, was soll man dazu sagen? Also, man ist zumindest im ersten Moment ein bisschen überrascht über so neue Thesen, die da so plötzlich entstehen, über die man so gar nicht so nachgedacht hatte bis dato. Also, ich habe das lange nicht drüber nachgedacht. Christian, das ist natürlich, kann man sagen, im Outbound, ne?
Ich überlege gerade, ob ich drüber nachgedacht habe, weil du hast ja den Wassermeier zitiert. Das Abkommen USA kommentiere ich nicht, aber den Artikel 10 kommentiere ich im Wassermeier.
Ja.
Das hätte ich natürlich schnell nachschauen müssen, weil mein Gedächtnis ist brutal löcherig, aber der Ronald hat es wahrscheinlich gemacht. Habe ich dazu eine Ansicht vertreten oder nicht? Anders als der Arne erinnere ich mich an sowas nicht mehr.
Also ich habe jetzt nicht noch mal kurz zu dem Call nachgeguckt, aber die Frage, ob eine Dividende im Sinne von Artikel 10 vorliegt, steht ja, glaube ich, in Artikel 10 Absatz 5 DBA USA ist es, glaube ich. Im Musterabkommen kann es, glaube ich, auch ein anderer Absatz sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist, glaube ich, einheitlich so und das sagst du bestimmt auch so, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das ist also aus meiner Sicht eigentlich auch unstreitig. Ja, also insofern, man will nur immer was nicht gerne behaupten, was man nicht gerade verifiziert hat. Aber würde mich auch sehr wundern, ich schaue es direkt nach der Aufnahme mal nach, dann ist es zu spät. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich extrem überraschend. Ich glaube, da überlegt übrigens keine Sau, wie sich das auf irgendwas auswirkt. Das würde mich sehr, sehr wundern.
Also man ist insofern auch überrascht, wenn man versucht, ein bisschen darüber auch zu reflektieren. Weil das würde ja bedeuten, dass wir im Quellenstaat eine Substitute-Tax-Klausel anwenden. Und es gibt zwar in einzelnen DBAs vielleicht irgendwelche Substitute-Tax-Klauseln, die man aushandelt, aber nach OECD ist das allgemeine Prinzip, wenn es Substitute-Tax-Klauseln gibt, gibt es einen Ansässigkeitsstaat. Und ich meine, die ganzen Regelungen im Partnerschaftsreport, die darauf gerichtet waren, ich sag mal hier in hybriden Konstellationen die Kollokationskonflikte zu lösen, die waren immer dann, wenn im Ausland besteuert wird, und das ist ja hier im Grundsatz auch der Fall, weil die Einkünfte werden als Betriebsstätteneinkünfte ja besteuert, die waren eigentlich nochmal ausgelegt, dass überhaupt Abkommensschutz angewendet wird. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wirklich dann gar keine Einkünfte vorliegen und man dann ausnahmsweise mal gesagt hat, bei Ausschüttung an eine ausländische Gesellschaft, die dann da also erfasst werden und dann wird das aus Sicht des Außenansässigkeitsstaats weggeblockt und aus Sicht des der anderen Staaten wird dann hindurchgeguckt. Wie nennt sich das? Das sind dann die Reverse Hybrids, glaube ich, so heißen sie, glaube ich, ne, wie ich das richtig sehe. Da wollte man an der Stelle was nehmen. Aber da wurde auch gar nicht jetzt wirklich besteuert. Und jetzt hier in dieser Konstellation, da hat man ja wirklich so ein bisschen die Frage, ob das wirklich der Fall sein kann, weil das würde ja, also zum einen deswegen, weil natürlich der Qualifikationskonflikt, um den es hier geht, der ist inhärent eben dieser Struktur eigentlich, immanent sozusagen. Ne, die Amerikaner sehen eben einfach diese Ausschüttung nicht, besteuern dafür aber eben die Betriebsstätteneinkünfte voll. Und wenn man das jetzt da drunter fassen würde, glaube ich eigentlich nicht, dass das im Sinne des Partnerschaftsreports ist, zum einen. Und zum anderen wäre das ja auch interessant, wenn man das zu Ende denken würde, wenn das stimmen sollte, dann können wir sie als deutscher Staat ja einfach hier Besteuerungsrechte reinholen, indem man nämlich einfach sagt, wir besteuern jetzt hier also alles Mögliche an Personengesellschaften wie Kapitalgesellschaften und würden dann plötzlich sagen, dass dann Quellensteuerrechte aus die Ausschüttung ins Inland fallen, die andernfalls ja nicht existiert hätten. Irgendwie passt das alles nicht so richtig, finde ich. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn es sich letztlich darauf hinausläuft, als wenn man sagen würde, wir wollen eigentlich für Betriebsstätten auch so eine Art Quellensteuerberechnung haben, weil umgekehrt kann man ja die Frage stellen, was wäre in den USA der Fall? Umgekehrt, wenn USA jetzt auf den deutschen Staat schauen würde, da würde man denken, da muss man halt eine Branch Profit Tax eben dann da einführen, wenn man wirklich so eine zweite Besteuerungsebene da auch haben möchte. Irgendwie passt das alles vorne hinten nicht, finde ich, ehrlicherweise. Von daher bin ich mal wirklich gespannt, was dabei rauskommen wird. Das hätte auf jeden Fall riesen Bedeutung. Und Christian, du bist ja mal für die Steuerpolitik immer gerne auch zu haben. Ich bin mal gespannt, auch wie die Amerikaner darauf reagieren werden, wenn sie jetzt erfahren, dass wir da jetzt so Quellensteuerrechte erfahren. Das wäre erheben. Also das wäre zumindest eine
Der Punkt ist ja nicht ganz banal, weil die Disregarded Entity wird ja, ich meine, die ist ganz früher sehr eingesetzt worden in der Outbound-Variante, wenn ich ein Double Dip haben wollte zum Beispiel. Also als Gruppenträger für eine deutsche Gruppe hatte ich dann eine GmbH, die war disregarded aus US-Sicht, war aber der Organträger für die deutsche Gruppe. Und dann konnte man als US-Outbound im Prinzip Double Dippen. Da hat es ja dann in Deutschland Regelungen zugegeben. Ne? Aber, und die USA haben dann auch die Dual Consolidated Loss Rules eingeführt. Also die Türen sind eigentlich zu. Und ansonsten wird normalerweise diese Check-the-Box-Election gemacht, wenn ich umorganisieren möchte, ja, damit ich US-Konsequenzen, Nachteilige vermeide. Es ist kein Instrument mittlerweile mehr, mit dem ich irgendwie in Deutschland eine Steuerplanung betreibe. Ja? Also eigentlich macht man damit eine Tür zu oder erschwert das Ganze für US-Umstrukturierungen. Das kommt mit Sicherheit nicht gut an. Wie groß das Volumen der betroffenen Gesellschaften ist, kann ich schwer sagen. Aber ich weiß, dass auch bei uns klassischerweise, wenn wir US-Targets erwerben mit Tochtergesellschaften, dann haben wir viele Fälle, wo wir selber in die Check-the-Box-Election reingehen. Jetzt natürlich nicht alles nur deutsche Gesellschaften, sondern meistens Drittländer. Aber es ist ein Standardinstrument aus einer US-Perspektive. Also insofern kann man davon ausgehen, dass das eine erhebliche Breitenwirkung haben wird.
Hast du schon Angst vor 899? Was jetzt passiert oder reicht das noch nicht?
Ist das jetzt die Überleitung zu meinem Thema? Das ist also aus meiner Sicht ist das kein 899-Trigger, das glaube ich nicht. Aber abschließend wollte ich ja noch eine Runde gar nicht zum ausländischen Steuerrecht, sondern zur ausländischen Zollfragen mal einwerfen, weil es jetzt eine Entscheidung gegeben in den USA, und zwar der Supreme Court, der hat im Februar die sogenannten IEPA-Tariffs abgeschossen. Das sind die Zölle, die Trump unter dem sogenannten International Emergency Economic Powers Act, kurz IEPA, eingeführt hat. Und zwar zum Teil am Liberation Day, alle erinnern sich noch, April 25, stand er da im Rosengarten und hat tolle Tafeln in die Höhe gehalten. Und dann auch zu Fentanyl und Migration-Themen, da waren dann Mexiko, Kanada und China betroffen. Also es war so die Allzweckwaffe von Trump, und der Supreme Court hat gesagt, dieser International Emergency Economic Powers Act, der erlaubt keine Zölle, der erlaubt eine vorübergehende Regulierung von bestimmten Transaktionen, wenn auch eine spezifische Notlage vorliegt. Also man kann das nicht als Schrotflinte benutzen. Das ist im Prinzip ganz witzig, das geht ein bisschen von der Begründung in die Richtung Alkopop-Steuer. Die Jugendlichen sollen keine Alkopops trinken, also machen wir mal eine Alkopop-Steuer, dann verdienen wir wenigstens dran. Also so ungefähr hat der Supreme Court auch gesagt, wenn da eine internationale Notlage vorliegt, dann muss ich halt regulieren, dann muss ich halt sagen, hier, sorry, aber es gibt keine Transaktionen mehr mit dem Land. Ich kann da nicht hingehen und sagen, ja, es ist eine Notlage, aber dann kriege ich wenigstens Zölle. Ja, also mal vereinfacht gesagt. Es gibt eine ganze Menge anderer Zölle, die sind nicht betroffen. Wir haben wenig Zeit jetzt. Es gibt die Section 232 Zölle, es gibt 301, 301 Zölle, und dann gibt es natürlich noch die Section 122 Zölle. Also eine ganze Menge an Zöllen, die nicht betroffen sind jetzt von dieser Supreme Court Entscheidung. Das Faszinierende ist, es gibt kein Erstattungsverfahren. Also die Rechtslage ist jetzt so, dass man eine Erstattung beantragen kann, aber es ist noch kein Erstattungsverfahren vorgesehen. Es gibt aber auch schon die erste Gerichtsentscheidung von vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, aber bei einem Trade Court, der gesagt hat, es muss erstattet werden. Also was ja irgendwo offensichtlich ist, wir reden über 180 Milliarden US-Dollar, ist also kein Nasenwasser, sondern das geht ins Geld. Und die Trump-Administration da jetzt natürlich nicht sagt, na gerne, hier ist die Hotline, einfach anrufen, ist auch klar. Also was Betroffene jetzt machen müssen, ist, ich glaube, erstmal klagen wird man kurz abwarten wollen. Also wo machen wir es? Und schauen, gibt es einen Refund-Channel, der eingerichtet wird. Und natürlich, was man auch machen muss, man sollte schauen, dass man startklar ist, dass man seine Dokumente gesichert hat und die entsprechenden Belege für ein Refund-Verfahren zusammen hat. Weil ich würde mal davon ausgehen, hat man ja auch bei der deutschen Finanzverwaltung und anderswo schon gesehen, dass ein Verfahren eingeführt wird, aber man dann 2 Wochen kriegt mit einer Vorlaufzeit von einem Tag. So, also ab morgen ist das folgende Prozedere verfügbar. Ihr habt 2 Wochen Zeit. Und wenn man dann halt anfängt, seine Belege und alles zusammenzusuchen, dann hat man natürlich verloren. Das heißt, da geht es jetzt darum, dass man sich präpariert und vernünftig vorbereitet. Und je nachdem, wie die Beziehungen zu USA sind, redet man ja über erhebliche Volumina. Es gibt natürlich eine ganze Menge an weiteren Fällen. Also in vielen Konstellationen wird man wahrscheinlich auch die Zölle gar nicht behalten dürfen, weil wenn ich nach Übervertragsklauseln das überwälzen konnte auf meine Abnehmer, also über Vertragsklauseln, nicht durch Preissetzungsmacht, dann werde ich wahrscheinlich von meinem Abnehmer gezwungen, dass ich es geltend mache. Und dann ist es bei mir ein Durchlaufposten. Wenn ich durch Preissetzungsmacht das überwälzen konnte, dann ist es natürlich reine Sahne, die mir verbleibt, wenn ich es erstattet komme.
Also, Christian, weißt du was?
Nee. Hast du hast auch eine Zollerstattung, oder was?
Nee, ich bin jetzt total froh, dass die Uhr schon an Seite 6 Minuten drüber sind, weil dann kann ich jetzt einfach nur in Andacht über deine tiefen Kenntnisse des Zollrechts staunen und muss nichts dazu sagen, weil ich mit Zollrecht überhaupt nicht auskenne.
Ich wollte jetzt eigentlich mit dir über Zolltarifierung und Klassifizierung sprechen.
Safe by the bell, würde ich sagen an der Stelle. Nee, also vielen Dank. Die Entwicklung wollten wir mit dazu nehmen, weil es natürlich in der Tat was ist, was viele beschäftigt. Aber dadurch, dass wir jetzt schon 7 Minuten überzogen haben, müssen wir jetzt einfach, glaube ich, hier aufhören an der Stelle. Ich könnte auch leider nicht viel mehr dazu geben, als du schon dazu gegeben hast. vielen Dank an unser gesamtes Team, an die schöne Darstellung an der Stelle. Wir haben mal wieder eine Folge frisch serviert. Wie vielte war es jetzt eigentlich? Das müsste ich den Asen fragen, der weiß das.
Ich glaube, die 112.
112, oh ja, der hat das reingepostet. Dankeschön, Asen. 112. an der Stelle. Er hat nochmal, hey, keeps track. Ich hoffe, es war wieder was mit dabei. Wir haben bald wieder eine neue Ausgabe mit vielen interessanten Gästen. Wir hatten heute unseren Redaktionsplan und ich freue mich schon darauf, dass wir bald den Achim Post hier sozusagen begrüßen dürfen. Also auch Prominenz mal zugegen auf jeden Fall. Und ja, bis dahin wünschen wir allen natürlich weiterhin viel Spaß beim Konsum von Frisch Serviert oder weiteren Podcasts, was man sonst so alles macht. Wir versuchen weiterhin unser Bestes zu geben, dass man ein bisschen was über Steuerrecht mitnimmt und bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sind bald wieder für alle da. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Frisch Serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck. Frisch Serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.